Vor 3 Jahren habe ich gesehen, wie die Bauern um Berlin herum Mais gepflanzt haben. Ich habe gesehen, wie sie einfach den Ackerboden ein bisschen eben gemacht haben. Die haben auch Samen einfach gepflanzt. Dann waren sie weg für ein paar Monate. Das war Frühling vor 3 Jahren. Dann August, September haben die Bauern auch eine große Ernte genossen. Dann habe ich mir gedacht, schön, so einfach. Das möchte ich auch eines Tages tun. Ich habe einen Traum gehabt von einer Fläche in unserem Garten, wo wir vielleicht auch Mais anpflanzen könnten, wo wir ganz einfach im Frühling eine Fläche von Erdboden flach machen, wo wir Samen säen. Und dann werden wir am Ende des Sommers eine große Ernte haben. Dann werden wir, ich habe auch gedacht, oh, was für eine schöne Beilage. Vielleicht, wenn man grillt am Ende des Sommers, dass wir auch viel Zuckermais haben. So einfach wäre es sein, habe ich gedacht. Dann letztes Jahr, im Frühling, haben wir tatsächlich angefangen. Wir haben eine kleine Fläche eben gemacht. Wir haben Samen gekauft vom Hellweg. Wir haben auch die Anweisungen gefolgt. Zuerst die Samen in Wasser für 8 Stunden. Dann haben wir alle Samen gepflanzt. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt darf ich einfach chillen. Und wir werden einfach durch den Sommer sehen, wie, genau wie mit den Bauern, unsere Pflanzen wachsen. Und dann August, September werden wir grillen, habe ich so gedacht. Aber das hat bei uns nicht geklappt. Wisst ihr, was in unserem Garten besser als Mais wächst? Unkraut. Und wir haben so viel Unkraut in dieser Fläche gehabt, dass wir fast gar keine Maispflanzen gehabt. Und am Ende des Sommers habe ich nicht wenig Mais genossen. Ich habe gar kein Mais genossen. Wir haben gar nichts gehabt. Diese Einstellung, diese Idee, dass man einfach an der Seite sitzt, in der Sonne und das Leben genießt, während die Pflanzen wachsen und wir werden kein Problem haben mit Unkraut, ist eine falsche Einstellung, eine falsche Idee. Daher habe ich einen neuen Plan für 2020. Ich habe mir überlegt, vielleicht dieses Jahr werde ich einfach ein bisschen weniger gießen. Dann werden der Unkraut nicht so wachsen. Ich habe auch gedacht, hier ist ein Plan für 2020. Im Sommer werden wir auch durch diese Fläche gehen mit Schere. Und dann werden wir, wo auch immer wir Unkraut sehen, dann werden wir einfach das Haupt, den Kopf wegnehmen. Wir würden einfach ein bisschen wegschneiden und dann am Ende des Sommers 2020 werden wir auch eine große Ernte haben. Aber wir verstehen, dass es nicht funktioniert in dieser Weise. Für alle, die hier im Saal, die gut mit Garten umgehen, ihr wisst ganz genau, dass wir nicht einfach chillen können und Unkraut wachsen lassen. Was müssen wir tun? Weg damit, nicht wahr? Wir müssen den Unkraut einfach wegnehmen, von der Wurzel raus ausziehen und wegschmeißen. Irgendwo anders, nicht in meinem Garten, besonders nicht in dieser Fläche, wo ich Mais sehen möchte. Es funktioniert nicht in dieser Weise, wo wir sagen, okay, lasst uns den Unkraut einfach hier lassen, wachsen lassen und dann werden wir etwas Gutes am Ende des Sommers haben. Und wenn wir das wissen, oder wenn wir wissen, dass es so klappt im Garten in dieser Weise, dann müssen wir auch daran denken, in unserem geistlichen Leben geht es ähnlich so. Wir wissen schon, wir haben die Worte von Jesus gelesen in Markus 9, Verse 43 bis 50. Wir kennen auch die Stelle, vielleicht in Markus 5, wo Jesus gesagt hat, dass wir nicht einfach am Rand chillen dürfen in der Sonne. Wir dürfen Sünde nicht da lassen. Wir dürfen nicht einfach so gechillt mit Sünde sein, dass wir Sünde im Leben lassen und denken, dass in diesem Leben, dass wir etwas Gutes ernten werden. Und wir dürfen nicht denken, dass eines Tages in der Zukunft, in dem ewigen Leben, dass wir etwas Gutes ernten werden, wenn wir einfach Sünde lassen, wie sie ist. Gott möchte, dass wir radikal mit Sünde umgehen. Und ihr kennt diese Stelle, Markus 9, Verse 43 bis 50. Diese Stelle ist die Stelle, die wir heute anschauen. In diesem Text heute werde ich 4 Anweisungen erklären, die ich von diesem Text rausgenommen habe. Man könnte vielleicht andere Anweisungen finden, aber ich habe 4 vorbereitet für uns heute. 4 Anweisungen zu erklären, die uns helfen, Sünde radikal zu behandeln im Leben. Gott möchte nicht, dass wir einfach sagen, naja, es gibt ein bisschen Sünde in meinem Leben, es ist okay so. Gott möchte, dass wir radikal mit dieser Sünde, mit Sünde allgemein umgehen und Sünde radikal behandeln. Aber bevor ich den Text vorlese, hier in Markus 9, ich habe etwas Kleines zu erklären, das vielleicht für einige nicht so interessant ist. Aber wenn ich in meiner Bibel lese, von der Schlachterübersetzung 2020, habe ich tatsächlich hier im Text Verse 43 bis 50. Aber ich verstehe auch, einige Bibelübersetzungen haben Vers 44 und Vers 46 nicht. Das hat schon mal in Markus Evangelium passiert. Das wird auch noch einmal, mindestens einmal vorkommen in Markus Evangelium. Manchmal in einer Übersetzung haben wir Verse, die in einer anderen Übersetzung nicht da sind. Dann können wir die Frage stellen, warum? Gibt es eine Bibelübersetzung, wo die Übersetzer gedacht haben, oh, ich finde diesen Vers nicht besonders schön, ich werde einfach den rausschneiden. Das ist tatsächlich nicht, was passiert hier mit diesem Text. Schlachter 2000, ich habe die 2 Verse, ich habe auch in der alten Elberfelder Übersetzung geschaut. Die alte Übersetzung hat auch die 2 Verse. Ich bin mir nicht sicher, ob die neue Übersetzung die 2 Verse hat, weil ich die Übersetzung zu Hause nicht habe. Auch in der Lutherbibel habe ich die 2 Verse gesehen. Aber in der alten Schlachter Übersetzung, die haben die Verse nicht, weil wir keine originale Manuskripte von der Bibel haben. Wir wissen, dass hier Markus für uns geschrieben hat und er hat viel von Petrus gelernt. Er hat geschrieben, aber was er, das Dokument, das Markus tatsächlich geschrieben hat, haben wir nicht. Wir haben Kopien davon. Wir haben so viele Kopien davon, dass wir überzeugt sind, dass wir wissen, was er tatsächlich geschrieben hat. Aber wenn die solche schöne Sachen forschen, wenn die Manuskripte anschauen, haben sie auch gesehen, dass die ältesten Manuskripte Verse 44 und 46 nicht haben. Das soll aber euch nicht stören. Es ist gar kein Problem, weil wenn ich 44 vorlese und wenn ich 46 vorlese, werden wir auch sehen, dass Vers 48 das Gleiche sagt. Eines Tages in der Vergangenheit hat ein Schriftgelehrter, der die Bibel einfach kopiert oder schreibt, eine Kopie davon macht, er hat einfach Vers 48 gesehen und da hat er auch 48 geschrieben, wo wir jetzt 44 haben und 46. Ist gar kein Problem. Sei nicht bitte zerstört oder gestört, wenn wir sehen, dass vielleicht diese Übersetzung ein bisschen anders ist. Okay, so ist die akademische Lektion für heute Morgen. Nun können wir den Text anschauen. Hier ist, was wir lesen von Markus 9, ab Vers 43. In dieser Stelle sehen wir, was Jesus, und lesen wir, was Jesus gesagt hat. Und wenn deine Hand für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so haue sie ab. Es ist besser für dich, dass du als Krüppel in das Leben eingehst, als dass du beide Hände hast und in die Höhle fährst, in das unauslöschliche Feuer, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Und wenn dein Fuß für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so haue ihn ab. Es ist besser für dich, dass du lahm in das Leben eingehst, als dass du beide Füße hast und in die Höhle geworfen wirst, in das unauslöschliche Feuer, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Und wenn dein Auge für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus. Es ist besser für dich, dass du einaugig in das Reich Gottes eingehst, als dass du 2 Augen hast und in das höllische Feuer geworfen wirst, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Denn jeder muss mit Feuer gesalzen werden, wie jedes Opfer mit Salz gesalzen wird.
das Salz ist etwas Gutes, wenn aber das Salz salzlos wird, womit wollt ihr es würzen? Habt Salz in euch und haltet Frieden untereinander. Es ist ziemlich klar und deutlich in diesem Text, als wir den Text anschauen, dass wir einen Vergleich haben. Wir haben dreimal von Jesus gelesen hier die Worte, es ist besser. In Vers 43 hat er geschrieben, wenn die Hand ein Problem ist, so haue sie ab. Es ist besser für dich, dass du als Skrupel in das Leben eingehst. Auch in Vers 45 hat er geschrieben, hat Jesus gesagt, es ist besser für dich, dass du lahm in das Leben eingehst, als dass du beide Füße hast und in die Höhle geworfen wirst. Und auch in Vers 47, es ist besser für dich, dass du einaugig in das Reich Gottes eingehst, als dass du zwei Augen hast und das höllische Feuer geworfen wirst. Ganz klar hat Jesus für uns diesen Vergleich gemacht. Das Leben und das Reich Gottes sind besser. Keine Überraschung für uns hier in der Eckstein-Gemeinde. Wir haben schon seit 3,5 Jahren verkündigt von vorne, dass das Reich Gottes das Beste ist, dass Gott unser Gott ist, dass unser Gott dass er gnädig ist, barmherzig ist, dass er uns rettet und er ist wunderbar. Und Jesus möchte, dass wir aber in diesem Text diese zwei Optionen verstehen, die er hier vor uns oder zu uns oder uns gegeben hat und dass wir überzeugt sind, alles zu tun, um Sünde zu vermeiden, weil das Reich Gottes, das ewige Leben, so viel besser ist. Dreimal hat Jesus gesagt, es ist besser, es ist besser, es ist besser. Von diesen zwei Optionen, wir müssen tatsächlich verstehen, was gut ist und was schlecht ist. Und das bringt uns schon zu unserer ersten Anweisung zu erklären heute Morgen, die uns hilft, Sünde radikal zu behandeln. Die erste Anweisung, erinnerst du dich, wie schlecht Sünde und die Hölle sind? Ich werde mit etwas Negatives anfangen. Erinnerst du dich, wie schlecht Sünde und die Hölle sind? Jesus möchte durch diesen Vergleich, dass wir verstehen, dass wir uns daran erinnern, wie schlecht die Sünde tatsächlich ist. Das hat er gesagt. Es ist besser, Himmel, der Himmel ist besser, das ewige Leben ist besser, aber Sünde ist einfach schlecht und wir müssen uns daran erinnern. Und zu diesem Punkt möchte ich ein bisschen Bibelkunde mit uns heute machen. Wir werden durch einige Bibelstellen im Alten Testament arbeiten, vom Anfang fast bis zum Ende. Nur ein paar Bibelstellen, aber ihr könnt zuerst 1. Mose 2 aufschlagen. Und durch diese Bibelstellen, durch diese kleine Übung in der Bibelkunde, werden wir sehen, wie schlecht die Sünde ist. Und ich verstehe, wir wissen schon, dass Sünde schlecht ist. Aber wenn Jesus den Punkt vor uns gebracht hat, dann möchte ich auch diese kleine Erinnerung haben. 1. Mose 2, Vers 15. Im Alten Testament, ganz am Anfang der Geschichte, wir sehen, dass Gott alles geschaffen hat. 1. Mose 1, 1. Mose 2 sehen wir ein bisschen besser, wie er den Mensch geschaffen hat. Und wir sehen auch, dass Adam im Garten war und dass Gott eine bestimmte Beziehung mit Adam gehabt hat. Und in Vers 15, Gott, der Herr, nahm den Mensch oder den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, dass du davon isst, und dann haben wir diese Worte, die uns zeigen, wie schlecht Sünde ist, müsst du gewisslich sterben. Vom Anfang an, im Garten, in Paradies, wo alles super war, perfekt war, vollkommen war, Gott hat gesagt, hier ist ein Gesetz und pass mal auf. Wenn du dem Gesetz nicht folgst, wenn du von diesem Baum isst, von dem du davon nicht essen sollst, dann musst du gewisslich sterben. Und dann wissen wir auch durch diese Geschichte, dass Adam und Eva haben von diesem Baum gegessen. Es war super schlimm. Und in Vers Kapitel 3, wir sind in Kapitel 2, wir können einfach eine Seite blättern. 1. Mose 3, ab Vers 22, Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser Herr, unser Einer, indem er erkennt, was gut und Buße ist, nun aber, dass er nicht seine Hand ausstrecke und auch vom Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. Und hier in Vers 23 von 1. Mose 3, so schichte ihn Gott der Herr aus dem Garten Eden, damit er den Erdboden bearbeite, von dem er genommen war. Durch diese Sünde, Gott hat zuerst gesagt, 1. Mose 2, du musst gewisslich sterben, dann sehen wir in 1. Mose 3, dass Adam und Eva weg, raus von diesem Garten geschickt waren. Und dann sehen wir hier in der Geschichte, dass die Sünde Abstand zwischen dem Menschen und Gott schafft. Das hat auch Jesaja für uns klar und deutlich geschrieben in Jesaja 59, Vers 2. Wir können schnell blättern zu Jesaja 59, Vers 2. Und ich finde es immer schön, wenn wir tatsächlich die Seite hören in der Gemeinde. Ich verstehe auch, eine Bibel-App ist auch die Bibel, ist das Wort Gottes. Aber Jesaja 59 anzuschauen, Vers 2, hat Gott klar und deutlich gesagt, sondern eure Missetaten trennen euch von eurem Gott. Und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört. Seht ihr das Bild, das ich versuche vor euch zu malen, vor uns zu malen heute Morgen? Die Sünde ist schlecht. Gott hat gesagt, hier ist was passiert, wenn du sündigst. Du musst gewisslich sterben. Aber in diesem Leben, als wir auf den Tod warten, dann haben wir einfach Abstand zwischen uns und Gott. Das hat mit Adam und Eva passiert. Gott hat das wiederholt in Jesaja 59. Dann könnt ihr auch Hesekiel aufschlagen, Kapitel 10. Und dann haben wir, es gibt viel hier in Kapitel 10, ich werde nur ein paar Verse vorlesen. Und in diesem Text werden wir sehen, dass in Israel auch mit dem Volk Gottes, mit den Kindern Gottes, die Kinder, die Gott durch die Wüste geführt hat, er hat für sie versorgt, er war ein Vater zu diesem Volk. Aber die haben durch die Sünde so viel Abstand zwischen Gott und ihnen geschaffen, dass Gott gesagt hat in Hesekiel 10, hier ist was passiert. Wir sehen einfach die Geschichte, was passiert ist. Die Herrlichkeit Gottes, die das Volk Israel genossen hat für viele Jahre, ist einfach weg von ihnen gegangen. Hesekiel Kapitel 10, ab Vers 1. Und ich schaute und siehe auf der Himmels Ausdehnung, die über dem Haupt der Cherubim war, befand sich etwas wie ein Saphirstein, etwas, das wie das Gebilde eines Thrones aussah, erschien über ihnen. Und er redete mit dem Mann, der das leinene Gewand trug, und sagte, geh hinein zwischen das Räderwerk unter dem Cherub, und fülle deine Hände mit glühenden Kohlen, die zwischen den Cherubim sind, und streue sie über die Stadt. Da ging er vor meinen Augen hinein. Und die Cherubim standen auf der rechten Seite des Hauses, als der Mann hineinging, die Wolke aber erfüllte den inneren Vorhof. Und hier in Vers 4 sehen wir, da erhob sich die Herrlichkeit des Herrn von dem Cherub zur Schwelle des Hauses hin, und der Tempel wurde von der Wolke erfüllt, und der Vorhof war voll vom Glanz und der Herrlichkeit des Herrn. Und natürlich können wir diese Stelle anschauen und sagen, oh, schön, die Herrlichkeit des Herrn, war sehr schön. Wir einfach lesen über die Herrlichkeit, aber seht ihr, was hier passiert ist? Vom Inneren des Tempels ist die Herrlichkeit Gottes aufgehoben und geht zur Tür. Und die Herrlichkeit Gottes, Gott ist bereit, seine Herrlichkeit wegzunehmen. Lasst uns weiterlesen, Vers 6. Und es geschah, als der Mann, der das leinene Gewand trug, gebot und sprach, hole Feuer aus dem Raum zwischen dem Räderwerk, zwischen dem Cherubim. Da ging dieser hinein und trat neben das Rad. Da streckte ein Cherub seine Hand zwischen die Cherubim nach dem Feuer, das zwischen dem Cherubim war, und nahm davon und gab es dem, der das leinene Gewand trug, in die Hände. Der nahm es und ging hinaus, und es wurde an den Cherubim etwas wie eine Menschenhand unter ihre Flügel sichtbar. Dann haben wir in Verse 9 bis 14 eine Beschreibung von der Cherubim. Die werde ich nicht vorlesen. Eine schöne Stelle. Aber in Vers 15 sehen wir, dass die Cherubim sich erhoben haben. Es war das lebendige Wesen, das ich am Fluss Kebar gesehen hatte. Wenn nun die Cherubim gingen, so gingen auch die Räder neben ihnen mit. Und wenn die Cherubim ihre Flügel schwangen, um sich von der Erde emporzuheben, so wandten sich auch die Räder nicht von ihrer Seite. Wenn jene stillstanden, so standen auch diese still. Wenn jene sich emporhoben, so erhoben sich auch die Räder mit ihnen, denn der Geist des lebendigen Wesens war in ihnen. Und Vers 18, und die Herrlichkeit des Herrn ging von der Schwelle des Tempels hinweg und stellte sich über die Cherubim. Könnt ihr vorstellen oder mindestens das Bild im Kopf sehen? Die Herrlichkeit des Herrn ist schön, ist wunderbar, aber es gibt ein großes Problem hier in dieser Seite. Die haben so oft gesündigt, so viel gesündigt. Die Sünde ist so schlimm, dass Gott gesagt hat in diesem Moment, ich bleibe nicht hier mit euch. Meine Herrlichkeit wird vom Inneren des Tempels gehen zur Tür des Tempels. Und dann sehen wir in Vers 18 nicht nur zur Tür des Tempels, sondern raus vom Tempel und ist einfach weg. Sünde ist super schlimm. Sünde schafft nicht nur Abstand zwischen uns und Gott, sondern laut Römer 6,23, ihr könnt Römer aufschlagen, wenn ihr möchtet, ist nicht nötig. Ich lese vor, eine Stelle, die ihr vielleicht gut kennt. Paulus hat für uns geschrieben, Abstand ist nicht nur eine Konsequenz oder eine Konsequenz der Sünde, sondern denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber die Gnadengaben Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unseren Herrn. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und dann sehen wir später im Neuen Testament, 2. Thessalonicher 1,7, bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht, in flammenden Feuer wird Jesus eines Tages wiederkommen, wieder zur Welt kommen, wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Sünde ist super, super schlecht. Oder zurück zu unserem Text. Jesus hat auch beschrieben, wie schlecht die Hölle ist, um uns zu erinnern, wie schlecht Sünde ist. In Vers 23 hat er gesagt, dass es ist nicht gut, es ist schlechter, in die Hölle zu fahren, in das unauslöschliche Feuer. Oder auch in Vers 25 hat Jesus die Hölle beschrieben als die Hölle, das auch unauslöschliche Feuer ist. Und dann später in Vers 47, dass es ist schlimmer, es ist nicht besser, sondern schlimmer, in das höllische Feuer geworfen wirst, dass du in das höllische Feuer geworfen wirst, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Super. Super schlimm, dieses Bild, das Gott für uns malt durch diese Bibelstellen. Hier in Markus 9, aber was wir vom Anfang der Bibel bis zum Ende sehen, die Sünde ist einfach schlimm und wir dürfen nicht vergessen, wie schlimm es ist. Jesus hat auch die Gelegenheit gehabt, so ein Bild zu malen mit einem griechischen Wort Gehenna. Das sehen wir hier im Text auch, die Hölle, die wir hier sehen, weil in Jerusalem gab es ein Tal neben Jerusalem, in das die Leute allen Müll weggeschmissen haben. Wir haben es sehr schön heute, nicht wahr? Alle drei Wochen setzen wir diese schwarze Tonne raus. Der LKW fährt vorbei, die zwei Männer helfen uns,
einfach diese Tonne zu entleeren. Die fahren weg und ich denke nicht daran, wo sind alle die Sachen, die wir weggeschmissen haben? Keine Ahnung, es ist mir egal. Aber damals haben sie keine BSR gehabt, keinen Dienst in dieser Weise. Und alle Leute haben einfach den Müll zu diesem Tal gebracht, alles umgekippt dort. Und dann haben sie einen Haufen gehabt von stinkigen Müll. Was haben sie mit dem Müll getan? Eine gute Idee, wir werden einfach alles verbrennen. Und es gab ständig in diesem Tal Feuer, das nie ausgelöscht war. Es brannt und brannt und brannt und brannt. Und dann Jesus hat gesagt, hier ist ein Bild von der Zukunft für die, die einfach Sünde im Leben lassen, für die, die nicht zum Glauben kommen, für die, die nicht radikal mit Sünde umgehen. Es ist super schlimm, wie Feuer, das nie ausbrennt, das ständig, ständig da ist. Das ist das Bild, das wir vor Augen oder das vor unseren Augen gemalt wurde. Und ich verstehe auch, ich habe gerade eben 10 Minuten verbracht, um zu beschreiben, etwas sehr Schlechtes. Dann vielleicht denken wir an, aber Nick, Philipper 4,8. Wir sollen nur daran denken, was wahrhaftig ist, ehrbar, rein, liebenswert. Das verstehe ich. Und ich stimme zu. Philipper 4,8 ist richtig, ist Wahrheit. Aber wir müssen uns daran erinnern, dass Sünde super schlecht ist. Und wir dürfen nicht vergessen, wir dürfen nicht einfach zufrieden sein mit Sünde in unserem Leben. Und hier ist vielleicht ein Tipp für heute. Diese Wahrheit, die wir gerade eben gehabt haben, dass Sünde super schlecht ist, sollen wir vielleicht auswendig lernen. Wir haben schon, das verstehen wir. Aber vielleicht brauchen wir auch die Disziplin, in uns zu entwickeln, daran zu denken. Es ist so einfach im Leben, nicht wahr? Wie ich im Garten war letztes Jahr oder gewesen bin im Garten. Ich habe gedacht, hier, ich kann einfach Unkraut sehen. Der Unkraut wird wachsen, es ist okay. Ich werde immer noch etwas Gutes ernten. Aber die Lektion, die wir lernen, es passiert nicht in dieser Weise. Wir müssen nicht einfach denken, wenn wir Sünde im Leben sehen, ah, ist okay, ist okay. Kein Problem. Es ist nur ein bisschen Sünde. Gott hat gesagt, nein, es soll nicht so sein. Wir müssen uns daran denken oder daran erinnern, meine ich, wir müssen uns daran erinnern, dass Sünde schlimm ist und Sünde ist immer schlimm. Und ich predige das Evangelium oft. Ich stehe hier vorne, fast in jeder Predigt von mir und ich sage, die einfachen Wahrheiten des Evangeliums sind uns so hilfreich. Wenn wir einfach an das Evangelium denken, dann haben wir Hoffnung für die Zukunft. Ich stimme zu. Und ich sage, wenn wir auch Sünde in unserem Leben sehen, wir sollen nicht in die Depression gehen, sondern durch das Evangelium sind wir erbaut im Herrn Jesus. Das haben wir auch von Kolosser 2, 6 und 7 gesagt. Ich stimme zu. Die Wahrheiten sind richtig. Aber wenn wir Sünde sehen, sogar wenn Gott gnädig ist und uns vergeben wird, wir möchten niemals eine Herzenseinstellung haben, wo wir sagen, naja, Sünde ist einfach okay. Sie ist nicht okay. Jesus hat hier auch gesagt in Markus 9, lass die Sünde nicht in deinem Leben bleiben. Es geht einfach nicht. Wir müssen uns daran erinnern, dass Sünde super schlecht ist. Natürlich gibt es aber eine andere Seite zu dieser Geschichte in Markus 9. Wir haben den Vergleich von Jesus. Es ist besser, hat er 3-mal gesagt. Wir haben schon etwas Schlechtes angeschaut. Aber nun können wir uns ein bisschen ermutigen mit etwas Gutes. Hier im Text, in Vers 43, Markus 9, Jesus hat gesagt, es ist besser für dich, dass du als Kuppel in, und hier sind 2 Worte, die uns sehr hilfreich sind, das Leben eingehst. Oder in Vers 45, er hat gesagt, es ist besser für dich, dass du lahm in das Leben eingehst. Oder was wir auch sehen in Vers 47 von Kapitel 9, es ist besser für dich, dass du einäugig in das Reich Gottes eingehst, als dass du 2 Augen hast und in das höllische Feuer geworfen wirst. Der Punkt, den Jesus hier macht für uns, ist natürlich, was wir sehen, etwas Schlechtes. Wir sollen uns daran erinnern, Sünde ist super schlecht, Sünde ist schlimm, wir müssen Sünde vermeiden. Aber das Gute hier in diesem Bild ist, dass wir uns daran erinnern müssen, wie gut das Reich Gottes ist. Und das bringt uns schon
zur zweiten Anweisung heute Morgen zu erklären, die uns hilft, Sünde radikal zu behandeln, erinnerst du dich, wie gut das Reich Gottes ist. Das ist, was Jesus getan hat hier. Es ist besser, es ist besser, es ist besser, das Leben zu haben, das Reich Gottes zu haben. Und wir brauchen diese Erinnerung ständig im Leben, besonders wenn es sehr praktisch ist, was wir auch sehen werden in dem nächsten Punkt. Aber wir müssen diese Gedanken haben. Einstellung in meinem Herzen, Sünde ist immer schlimm. Aber das Reich Gottes, das ewige Leben ist gut, ist super gut. Wir haben das schon gesehen in Markus, auch in Kapitel 9. Aber ich verstehe auch hier in der Eckstein-Gemeinde, wir haben ein paar Prediger und wir predigen zusammen durch ein paar verschiedene Bibelbücher. Und Markus 9 haben wir seit langem her gesehen, aber erinnert ihr euch, Markus 9, Abvers 1, wo wir die Verklärung Jesus sehen, ist im gleichen Kapitel, ist im Kontext hier. Und erinnert ihr euch, dass wenn wir diesen kleinen Blick gehabt haben von der Herrlichkeit Jesus, wir haben auch Offenbarung 4 aufgeschlagen, wir haben auch Offenbarung 4 vorgelesen, im Ganzen, oder auch Offenbarung 5. Ich werde nicht die ganze Stelle dieses Mal vorlesen, aber ich möchte auch diese kleine Erinnerung vorbringen. In Offenbarung Kapitel 4, Vers 5. Und ihr könnt Offenbarung aufschlagen, wenn ihr möchtet. Und dann könnt ihr auch das Wort Gottes anschauen und diese Worte sehen mit deinen Augen, wenn du nur zwei Augen hast. Laut dieser Stelle. Offenbarung 4, ab Vers 5. Und von dem Thron gingen Blitze. Und hier haben wir einen Blick auf die Herrlichkeit Gottes. Und von dem Thron gingen Blitze und Donner und Stimmen aus. Und sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die sieben Geister Gottes sind. Und vor dem Thron war ein gläsernes Meer, gleich Kristall. Und in der Mitte des Thrones und rings um den Thron waren vier lebendige Wesen. Und wo haben wir schon diese lebendigen Wesen gesehen heute Morgen? Hesekiel 10. In dem Kontext von der Herrlichkeit Gottes, hier sehen wir auch, glich einem Löwen, das zweite lebendige Wesen glich einem jungen Stier, das dritte lebendige Wesen hatte ein Angesicht wie ein Mensch und das vierte lebendige Wesen glich einem fliegenden Adler. Und jedes einzelne von den vier lebendigen Wesen hatte sechs Flügel ringsherum und inwendig waren sie voller Augen. Und hier ist, was sehr schön ist für den Punkt heute Morgen, unaufhörlich, ohne Ende, rufen sie bei Tag und bei Nacht, heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott allmächtig, der war und der ist und der kommt. Dieser Blick oder diesen Blick brauchen wir jeden Tag. Ich habe gesagt, wir müssen uns daran erinnern, Sünde ist schlecht. Das wird ganz praktisch sein in einer Minute. Sünde ist schlecht. Immer daran denken, es ist so teuer, einfach zu sündigen. Es ist so schlecht, es ist so schmerzhaft zu sündigen. Aber in Balance haben wir auch einen Blick auf den Himmel, auf das Reich Gottes. Und wir erinnern uns, wie schön es tatsächlich ist, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Nicht diesen Abstand, die Sünde zwischen uns und Gott schafft, sondern durch Gott, durch seine Gnade, durch den Glauben, durch das Evangelium, dass Gott tatsächlich diesen Abstand wegnimmt und wir dürfen sogar heute Gemeinschaft mit ihm genießen. Er ist nah zu uns. Wir können ihn kennenlernen. Wir können seine Eigenschaften anschauen. Wir lesen die Bibel. Wir sehen das Evangelium. Diese einfachen Wahrheiten des Evangeliums jeden Tag vor unseren Augen und dann sehen wir diese Herrlichkeit Gottes und wir müssen uns ständig daran erinnern, wie herrlich Gott ist. Nicht, weil wir uns überzeugen müssen, dass er herrlich ist. Er ist einfach herrlich. Ich müsste Gott nicht herrlich machen. Er ist herrlich, aber ehrlich gesagt, ich bin ein Mensch. Ich bin so einfach von Gott abgelenkt, bei kleinen Sachen, Mais und Fleisch. Sünde in meinem Leben führt mich einfach weg von Gott. Sünde versucht wieder, diesen Abstand zwischen mir und Gott zu schaffen. Und ich muss mich daran erinnern, in diesem Moment der Versuchung, Sünde schlimm,
Himmel gut. Verstehe. Zu einfach. Aber diese biblische Wahrheiten immer vor unseren Augen zu haben. Die Sünde, sogar wenn es scheint, dass die Sünde vielleicht ein bisschen gut aussieht heute. Ich kann vielleicht ein bisschen Sünde genießen. Erinnert ihr euch, was wir von Mose gelesen haben? Oh, das kommt später, sorry. Offenbarung 4. Wir haben diese Herrlichkeit von Gottes sehen. Ich verstehe, dass wir auch in diesem Leben leiden werden. Das Leben ist einfach schwer. Jakobus hat gesagt in 1. Mose, Kapitel 47, Vers 8, Pharao hat Jakob diese Frage gestellt, wie alt bist du? Und erinnert ihr euch von der Bibelkundezeit, was Jakob geantwortet, wie er geantwortet hat? Jakob sprach zum Pharao, die ganze Zeit meiner Fremdlingschaft beträgt 130 Jahre. Wenn ich und Böse sind meine Lebensjahre gewesen und sie erreichen nicht die Zahl der Lebensjahre meiner Väter in den Tagen ihrer Fremdlingschaft. Das Leben ist einfach schwer. Was brauchen wir in diesem Leben? Diese Erinnerung, dass der Himmel sehr, sehr gut ist. Wir müssen überzeugt sein. Wir müssen überzeugt sein, dass die zukünftige Herrlichkeit von viel größerer Wert und Bedeutung ist. Wenn du nicht überzeugt bist, dass es besser ist, Sünde in deinem Leben zu vermeiden und radikal diese Sünde zu vermeiden und sogar zu töten in deinem Leben, dann bist du in Gefahr. Es ist einfach gefährlich für uns. Was auch immer dir hilft, dieses Bild vor den Augen zu halten, ist dir hilfreich als Anwendungspunkt. Was können wir diese Woche tun anhand dieser Wahrheit? Was auch immer wir tun können, dieses Bild vor den Augen zu halten. Das Leben, das wir oder das Leben wird versuchen, dich von diesem Bild abzulenken. Ich verstehe, die Arbeit ist schwer, Beziehungen sind schwer, Gesundheit verfällt, Gesundheit ist schwer. Das Leben kann schwer sein. Und danach haben wir diese Versuchungen zu sündigen. Aber wir müssen einfach diesen Blick vor unseren Augen haben. Sünde ist super schlimm. Der Himmel, Gott, das Evangelium, seine Gnade, Gottes Herrlichkeit sind viel, viel besser. Es ist viel besser, in das ewige Leben hineinzukommen oder hineinzugehen, als hier in diesem Leben Sünde einfach im Leben zu lassen. Und dieser Punkt ist besonders mächtig für die, die Christus noch nicht kennengelernt haben, die Jesus nicht folgen. Wir können als Gläubigen über dieses Thema reden, über diese Bibelstelle reden und wir sagen, ja, Sünde vermeiden, Sünde vermeiden. Aber wir sind sicher, dass durch das Blut Jesus und auch durch den Glauben, dass wir in den Himmel kommen, wir haben keine Angst davor oder Angst vor die Zukunft. Aber für die, die Jesus noch nicht kennenlernen, die müssen einfach verstehen, dass Sünde so schlimm ist, dass ohne Jesus eines Tages die Sünde wird dich in den Himmel schicken. Und was sollen wir dann tun? Ganz einfach gesagt, was wir schon von Markus Evangelium gelernt haben, in Kapitel 1, Vers 14 und 15, Gott möchte, dass wir Buße tun, dass wir an das Evangelium glauben. Er möchte, dass wir von der Sünde umkehren, wegrennen und dass wir mit neuen Gedanken glauben, dass Jesus für uns gestorben ist und dass wir, wie wir 100-mal gesagt haben von Markus Evangelium, dass wir das Leben hingeben, um Jesus zu folgen. Wir glauben an das Evangelium und wir tun Buße. Und der Punkt ist auch uns hilfreich, die schon glauben, weil wenn wir diese Wahrheit glauben, dann werden wir etwas Konkretes tun. Soweit habe ich den Vergleich erklärt. Jesus gibt aber Befehle auch in unserem Text. Wir haben diese zwei Gedanken. Die Sünde ist schlecht. Das ewige Leben, die Herrlichkeit Gottes ist besser. Den Vergleich haben wir. Aber Jesus möchte nicht nur, dass wir Wahrheiten im Kopf haben. Er möchte, dass wir etwas tun. Das hat er hier gesagt. Ich habe nur kurz vorgelesen, aber nicht erklärt. Vers 43 von Markus 9. Wenn deine Hand... Wenn wir verstehen, wie schlecht Sünde ist, wie gut die Herrlichkeit Gottes ist,
wenn deine Hand für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so haue sie ab. Vers 45, und wenn dein Fuß für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so haue ihn ab. Und Vers 47, wie ihr kennt, und wenn dein Auge für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so reißt es auch aus. Das Fundament, das wir haben, ist von Gott. Sünde trennt dich von Gott. Sünde ist gegen Gott. Sünde ist super schlimm. Aber wenn wir den Blick haben, wie schön das ewige Leben mit Jesus ist, dann werden wir versuchen, etwas Praktisches zu tun in diesem Leben. Wir werden versuchen, die Hand abzuhauen, den Fuß abzuhauen und das Augen abzureißen. Natürlich, dann wir alle stellen die Frage, meinte Jesus das tatsächlich wortwörtlich? Ich sehe keine hier in der Gemeinde momentan, fast keine, der diesen Text einfach wortwörtlich angewendet haben. Dann können wir auch kurz durch die Kirchengeschichte lesen. Die Zeit dafür haben wir nicht heute Morgen. Wir sehen aber, dass einige versucht haben, diese Prinzipien wortwörtlich anzuwenden. Und die haben etwas Radikales mit dem Körper getan. Aber wisst ihr, was das Problem war? Auch wenn die Hand weg war, das Fleisch, laut Galater 5, das immer noch in uns ist, sogar nachdem wir errettet sind, hat einen Einfluss auf uns und die haben immer noch gesündigt. Jesus macht ein radikales Bild für uns hier, weil er möchte, dass wir Sünde vermeiden, aber nicht in der Weise, wo wir denken, oh, wenn die Hand einfach weg ist, dann werde ich nie mehr sündigen. Oder wenn das Auge weg ist oder der Fuß weg ist, dann werde ich nicht mehr sündigen. Natürlich ist das Bild radikal und Gott möchte auch, Jesus möchte, dass wir radikal mit Sünde umgehen. Nicht nur umgehen, sondern vermeiden. Und man könnte vielleicht auch sagen, nicht nur vermeiden, sondern dass wir Sünde in unserem Leben töten. Und das bringt uns schon zur dritten Anweisung, die uns hilft, Sünde radikal zu behandeln. Punkt 3, strebe du, Sünde zu vermeiden und töten. Strebe du. Wir haben eine Anweisung von Gott. Nicht nur, dass wir diese Gedanken in unserem Kopf haben sollen. Sünde ist schlecht jedes Mal, sogar wenn die Sünde gut aussieht für den Moment. Sünde ist nie gut. Das ewige Leben, eine Beziehung mit Gott, keinen Abstand mit Gott zu haben, seine Herrlichkeit, die sind alle gut. Wir haben diese Ideen im Kopf als Fundament. Und dann müssen wir auch jeden Tag sagen, heute werde ich streben, in meinem Leben Sünde zu vermeiden. In Galater 5, Vers 24, Paulus hat etwas Hilfreiches geschrieben zu diesem Thema. Er hat geschrieben, die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Lüsten. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Und das ist das Bild, das wir für unser Leben haben. Wir möchten auch das Fleisch kreuzigen. Wir möchten nicht, dass was auch immer in uns antreibt zu sündigen, in unserem Leben herrscht. Jesus hat gesagt, schneide einfach den Teil weg. Wir sollen diesen Teil des Lebens töten. Wir dürfen dem Teil des Lebens nicht folgen. Strebe du, Sünde zu vermeiden. Auch Johannes in seinem ersten Brief, Kapitel 3, Vers 9, für uns geschrieben hat, jeder, der aus Gott geboren ist, alle die tatsächlich an das Evangelium glauben, die Buße getan haben, weg von Sünde rennen, jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde. Denn sein Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Das ist das Ziel für das christliche Leben, nicht wahr? Dass wir nicht sündigen. Und wir wissen alle, dass wir Sünde vermeiden sollen. Keine Überraschung heute, keine neue Wahrheit. Die Frage ist, oder eine Frage, wichtige Frage für uns heute Morgen, warum vermeidest du die Sünde in deinem Leben nicht? Oder nicht so radikal, wie Jesus hier geschrieben hat. Warum ist es, dass wenn ich den Witz gemacht habe über den Garten diesen Sommer, wenn ich gesagt habe, einfach den Unkraut nicht so viel zu gießen oder einfach den Kopf abzuschneiden. Warum ist es so, dass wir so gechillt mit Sünde sind? Hier sind ein paar Gründe dafür, die wir überlegen sollten. Vielleicht lässt du Sünde in deinem Leben. Vielleicht bist du nicht so radikal mit der Sünde, weil du deine Sünde nicht siehst. Kann sein, nicht wahr? Manchmal sind wir blind zu einem Bereich in unserem Leben. Manchmal sehe ich, auch sogar wenn ich versuche, Gott zu folgen, biblische Prinzipien anzuwenden, es gibt Bereiche in meinem Leben, die ich einfach nicht sehe. Vielleicht sehe ich nicht die Sünde, aber laut Hebräerbrief 3, wir haben die Geschwister in der Gemeinde, uns zu helfen. Damit, wenn ich Sünde in deinem Leben sehe und auch wenn du Sünde in meinem Leben siehst, dann haben wir die Gelegenheit, miteinander zu reden. Das bedeutet aber, dass wenn wir diese Prinzipien verstehen, wenn wir tatsächlich radikal mit Sünde oder Sünde vermeiden möchten, dann werden wir auch demütig bleiben und diese Bereitschaft haben, von den anderen zu hören. Es ist nicht immer einfach, nicht wahr? Weil wir versuchen auch, Gott zu folgen, wir versuchen auch, das Richtige zu tun. Aber wenn eine Person auf zu mir kommt und sagt, hey Nick, dann möchte ich sofort mich verstecken. Ich möchte nicht hören, aber das ist auch nicht die Einstellung, die Jesus von uns haben oder Jesus in uns sehen möchte. Wir müssen bereit sein, radikal Sünde zu vermeiden. Das heißt auch, dass manchmal ich zuhören muss, um überhaupt die Sünde zu sehen, damit ich diese Sünde wegschneiden kann. Das bedeutet auch, dass du mit mir reden darfst. Ich habe das nicht gesagt, damit ich eine Gelegenheit habe, mit dir zu reden oder mit dir. Ich habe auch gesagt, dass ihr die Gelegenheit habt, mit mir zu reden. Wir müssen miteinander reden. Oder vielleicht lässt du Sünde in deinem Leben, weil es dir angenehm ist. Einfach diese Sünde als kleines Haustier im Leben zu lassen. Vielleicht ist diese Sünde keine große Sünde. Vielleicht sagen wir, naja, niemand weiß tatsächlich Bescheid, dass ich in dieser Weise sündige. Es ist nicht so, hat nicht so einen Einfluss auf mein Leben. Es ist überhaupt nicht gut. Das ist der Punkt, den wir von Jesus gesehen haben, Markus 9. Es lohnt sich nicht zu sündigen. Und erinnerst du dich an das Beispiel von Mose? Und jetzt möchte ich über Mose reden. Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 24. Der Autor des Hebräerbriefs hat Mose genutzt als Beispiel für etwas Gutes. Und er hat für uns geschrieben, durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharao zu heißen. Er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnisse zu erleiden, anstatt denn, und hier sind einige hilfreiche Worte für uns, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben. Hier haben wir ein Vorbild von der Schrift. Eine Person, die verstanden hat, wie schlecht Sünde ist, wie schön die Herrlichkeit Gottes ist, wie gut die Herrlichkeit Gottes ist, wie gut es ist, eine Beziehung mit ihm zu haben. Und Mose hat gesagt, in seinem Leben, sogar wenn ich viele gute Sachen genießen könnte, wenn es um Sünde geht, werde ich alles einfach ausschneiden von meinem Leben. Ich werde das alles vermeiden, um diese Beziehung mit Gott zu haben. Und wir haben noch einen Teil zu unserem Text heute. Die Zeit geht sehr schnell. Aber zurück zu Markus Evangelium. Wir haben den Vergleich gesehen durch diese Bibelstellen, wo Jesus dreimal gesagt hat, es ist besser, es ist besser, es ist besser. Dann in Vers 49 sehen wir, denn jeder muss mit Feuer gesalzen werden, wie jedes Opfer mit Salz gesalzen wird. Es ist ziemlich interessant, was Jesus hier getan hat, weil er gerade eben gesagt hat, wie schlecht die Sünde ist, wie schlimm die Hölle ist, wie gut das ewige Leben ist. Wir sollen uns entscheiden für das ewige Leben. Dann hat er einfach durch diese Idee, durch das Wort Feuer, eine neue Idee auch aufgeschrieben, oder Markus hat diese Idee aufgeschrieben für uns.
Nicht, dass in diesem Sinn Feuer schlecht ist. Er redet nicht über die Hölle. Er hat einfach gesagt, denn jeder muss mit Feuer gesalzen werden, wie jenes Opfer mit Salz gesalzen wird. Das können wir auch in 3. Mose 2 sehen, wie ein Opfer im Alten Testament mit Salz gesalzen war. Besonders Vers 13. Die Zeit haben wir nicht, diese Stelle anzuschauen. Ist im Alten Testament. Auch Hesekiel. Das ist für eine Lektion später. Aber hier haben wir sehen wir in Vers 50 von Markus 9, das Salz ist etwas Gutes, wenn aber das Salz salzlos wird, womit wollt ihr es würzen? Habt Salz in euch und haltet Frieden untereinander. Man kann denken, und viele in den Kommentaren haben auch geschrieben, was sollen wir mit diesem Text tun? Wir haben gerade eben eine Lektion gehabt, wie sollen wir mit Sünde radikal umgehen, radikal vermeiden? Und dann haben wir diese anderen Ideen, aber Markus, wie er geschrieben hat, war tatsächlich sehr klug. Und diese Worte, die wir haben am Ende der Stelle, denn sie hatten, oder habt Salz in euch und haltet Frieden untereinander, sollen für uns, obwohl hier in der Eckstein-Gemeinde wir predigen so langsam durch Markus eben gehen, wir sollen diese Worte in Vers 50 lesen und denken an Vers 33. Ich verstehe, die Übung ist nicht so super einfach. In Vers 33, Markus hat geschrieben, dass Jesus nach Kapernaum kam und als er zu Hause angelangt war, fragte er sie, was habt ihr unterwegs miteinander verhandelt? Und sie aber schweigen, denn sie hatten unterwegs miteinander verhandelt, wer der Größte sei. Das ist ein Teil des Kontexts hier. Die haben miteinander gestritten tatsächlich. Es war nicht so, naja, du oder ich oder vielleicht er. Die haben ein heißes Gespräch gehabt, wer ist der Größte. Und Jesus nimmt diese Gelegenheit, einige Lektionen zu lehren, um zurück zu diesem Punkt zu kommen. Ihr müsst einfach Frieden miteinander halten, untereinander halten. Und das haben wir hier auch in diesem Kontext. In Vers 42 von Markus 9 hat er gesagt, super schlecht, eine andere Person in die Sünde zu führen. Auch bei dir. Du musst Sünde vermeiden, radikal Sünde vermeiden in deinem Leben. Dann kommt er zurück zu diesem Punkt und sagt, hey, ihr seid wie Salz. Und Salz ist nicht nur zu gewürzen, aber hat auch eine konservierende Funktion. So ein Konservierungsmittel. Oh, die deutsche Sprache. Ist sehr schön. Aber Salz hat so eine schöne Funktion. Und Jesus kommt zurück zu diesem Punkt, wo er sagt, hey, wenn ihr auch Sünde in eurem Leben vermeidet, Sünde wegschneidet, dann habt ihr auch so eine Funktion in der Gesellschaft, wo du bist, in der Gemeinde, wo du bist. Wenn wir alle hier in der Eckstein-Gemeinde einfach sündigen und Sünde im Leben lassen, wer wird die Eckstein-Gemeinde sein in 5 Jahren? Tot, würde ich sagen. Wir einfach, vielleicht tot. Oder es kann sein, dass wir eine riesige Gemeinde sind von 20.000 Mitgliedern, wenn wir einfach Sünde lassen. Aber das ist nicht ein lebendiges, gottwohlgefälliges, eine lebendige, gottwohlgefällige Gemeinde. Es ist einfach geistlich tot. Aber Jesus hat gesagt, hey, wenn ihr Sünde in deinem Leben oder in eurem Leben vermeidet, wenn du diese Sünde wegschneidest, dann werden wir eine gesunde Gemeinde sein, eine gesunde Gesellschaft sein und dann werden wir zusammen Gott verherrlichen. Das ist der Punkt mit den letzten Versen hier. Und die letzte Anweisung, die ich für euch habe, strebe du, der Welt den Himmel zu zeigen. Das ist, wie wir diese Funktion von Salz haben können. Wir müssen daran streben, der Welt den Himmel zu zeigen. Die sollen uns anschauen und sehen, hey, es gibt etwas anderes mit den Ecksteinen. Die sündigen nicht, wie wir sehen, die anderen tun. Das Salz ist bestimmt etwas Gutes. Und wir möchten laut 1. Petrus 1,13
diese Ziele für die nächste Woche haben. In 1. Petrus 1,13 hat Petrus geschrieben, darum umgürtet dein Lenden, eure Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die auch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Und so einen Blick möchten wir haben für diese nächste Woche. Lasst uns beten und Gott bitten, dass er uns hilft, diese Woche, diese nächste Woche Sünde radikal zu vermeiden. Himmlischer Vater, du bist sehr gnädig, Herr. Wir haben oft im Markus-Evangelium das Evangelium verkündigt. Heute Morgen haben wir nicht so viel von deiner Gnade gesprochen. Und Herr, wir verstehen, dass wir Sünde vermeiden möchten in unserem Leben. Herr, wir möchten nicht mit Sünde spielen, aber wir verstehen auch, dass wir das nicht schaffen in uns selbst. Aber wir sind überzeugt, dass du bereit bist, uns zu helfen, durch seine Gnade, deine Gnade und durch deinen Geist Sünde zu vermeiden, Sünde zu töten in unserem Leben. Herr, wir wissen, dass du möchtest, dass wir in der Heiligung wachsen. Wir wissen, dass du möchtest, dass wir in Jesus gewurzelt sind, dass wir in ihm aufgebaut sind, dass wir in ihm gefestigt sind, auch im Glauben. Herr, wir wissen, dass du möchtest, dass wir wachsen und dass wir gesund im Glauben vorangehen. Herr, hilf uns, diese schönen Ziele zu erreichen, indem du uns führst und leitest, Sünde zu vermeiden. Amen.